D Jazz
und herzlich willkommen zu dieser Sendung mit
Beate Samson,
Ulrich Habersetzer und
Roland Spiegel.
Wer die Wahl hat, hat es besser.
Das finden wir auf jeden Fall und setzen es hier in musikalischer Hinsicht um, denn
wir wählen besondere Jazzalben aus.
Und überraschen uns gegenseitig mit den Jazz-Neuerscheinungen, die uns besonders faszinieren.
Was die anderen beiden aber jeweils mitgebracht haben, das wissen wir nicht.
Hören wir Gutes und reden darüber.
So heißt unsere 2022 mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnete Sendung von BR Classic im ARD Jazz Spotlight.
Und das ist eine Sendung, die auch ein Ratespiel ist. Für Sie und für uns. Aber noch viel mehr.
Eine Chance zum ganz unmittelbaren Austausch über besonders gelungene Töne.
Frei, ohne Einschränkungen und spontan ist dieser Austausch.
Und der geht jetzt los. Beate Samson beginnt.
Ja, und ich habe was mitgebracht, was hoffentlich gleich mal ein bisschen Schwung in die Bude bringt.
Thank you.
Hoppla, und vorbei. Yippie, alle sind wach. Also wir im Studio hier sowieso, Sie jetzt wahrscheinlich auch. Und ich hoffe, es hat Sie genauso gerissen wie uns, also im positiven Sinne. Oder wie mich, als ich vor etlichen Wochen an einem Morgen, als ich frei hatte, diese Scheibe eingelegt habe und sofort diese komplette Energieinfusion durch mich durchgegangen ist, ja. Also das war ein wirklich Hallo-Wach-Moment, der sich dann auch über die ganze Strecke dieses Albums hingezogen hat, das schon am 24. April erschienen ist, was auch zur Folge hat, dass natürlich meine beiden Kollegen ganz genau wissen, was sie gerade gehört haben. Und mein Kollege Ulrich Habersetzer dieses Album in ARD Jazz, das Magazin,
am 22. April
schon vorgestellt hat. Also zumindest diesen Song, den wir jetzt gerade gehört haben.
An selber Stelle zur Eröffnung der Sendung.
Genau.
Aber besser das sollte man vielleicht nicht verraten schon gleich, wer es ist, sondern lieber erstmal die Musik beschreiben.
Genau, erstmal beschreiben, ja. Also es ist also auf jeden Fall schon mal eine hervorragende, exquisite Sendungseröffnungsmusik, finden wir jedenfalls. Und was finden wir noch? Meine Herren, bitte.
Ich finde, das ist hier ganz deutlich zu hören ist, dass fünf Leute spielen, die wahnsinnig neugierig aufeinander sind, habe ich das Gefühl. Es ist irgendwie überall der Moment drin, dass man sagt, ich möchte euch überraschen, ohne dass es besonders, ja, auf die Tube, ja doch, es ist schon ein bisschen auf die Tube gedrückt, also die geben schon Gas, aber es ist einfach eine Musik, die sprüht und die einen total reinzieht, für mich.
Ja, und die geben auch Gas, weil sie es können, weil sie darauf vertrauen können, dass sie mit einer besonderen Kreativität Gas geben können und die Musik nirgends hohl wird. Ich finde das sehr faszinierend, eine sehr faszinierende Musik. Und Beate, weil du Yippie sagtest, da könnte man ja fast denken, du warst froh, dass es vorbei war. Nein, ich hätte das Stück noch mal viele Minuten hören können. Ich fand es richtig klasse. Also ich war gar nicht froh, dass es vorbei war.
Nein, Yippie war also die pure, ein Aufschrei des Glücks sozusagen an dieser Stelle. Was mir ja so gut gefallen hat, als ich es zum ersten Mal gehört habe und jetzt wieder und all die Male, die ich es dazwischen gehört habe, das ist dieser geradeaus Groove, ja, wo man sagt, aha, Jazz, jetzt spielen die so wahnsinnig rockig, ja, die rocken hier los und dann gibt's da einen am Klavier, ja, also der interveniert so schön und der konterkariert so schön und der gibt irgendwie vielleicht auch ein bisschen diese Richtungen vor, die alle in Richtung Befreiung streben, ja, und also wo es nochmal, wo, sag ich mal, der Groove ist ein straighter Groove, was der Bass macht, ist eine straighte Geschichte, natürlich unglaublich ausdifferenziert und so weiter, straight, ne, mit allem, was man sich da drin wünscht und so weiter, aber dieses free, freigeistige Kraftpaket, das gefällt mir schon ganz besonders gut und diese, dass man eben dieses Ultra-Tighte hat auf der einen Seite und die, auf der anderen Seite so die Unchained Jazz Expression, ja, vom Piano und so weiter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann auch von der Marimba, ist jetzt ja auch ein Instrument, was da mitgespielt hat. Es ist einfach in herrlicher Weise für mich jetzt over the top. Und vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ach, das strapaziert mich jetzt aber ein bisschen. Ja, ja, kann. Es gibt Momente im Leben, da strapaziert einen das. Aber ich persönlich muss sagen,
eine gewisse Intensität muss man manchmal unter sich ergehen lassen.
Ich habe auch das Gefühl, durch diesen straighten Groove, durch dieses klare Voranschreiten, dieses klare Dahinschieben, ist die, wie soll ich sagen, das Strapazierende vielleicht vermeintlich oder eventuell strapazierende Freigeistige total gut mitzunehmen. Ja. Also es ist eben das Beste von beiden Welten.
Und ich finde, in diesem Stück spürte man Aufbruchsstimmung, die natürlich ganz unterschiedlich motiviert ist bei den jeweiligen Bandmitgliedern. Aber es ist auf jeden Fall dieser Aufbruch zu etwas Neuem da.
Ja, und liebe Kollegen, nachdem es jetzt so ist, dass ich nur noch eine zweite Musik dabei habe von diesem Album, würde ich jetzt doch trotz unserer Vorrede und so weiter jetzt gerne in die Auflösung gehen. Vielleicht mal schon mal damit, dass es neben vielen anderen wirklich interessanten Details bei diesem Album was ganz Besonderes gibt, dass nämlich hier ein Musiker dabei ist, der Opa von allen anderen vier Musikern sein könnte. Vielleicht ist er sowas wie der geistige Großvater, der aber genauso jung ist wie die anderen. Ja, also von dem, was er tut, was er macht, von seiner überbordenden Kreativität, wie er Gas gibt, was er schon alles getan hat an unterschiedlichem. Und bitte möget ihr den Namen nennen.
Roland.
Wir hörten am Klavier
Joachim Kühn.
Genau.
An der Trompete
Jakob Bentsch. Am Marimbafon
Andres Koll.
Am Kontrabass Nils Kugelmann.
Und am Schlagzeug Sebastian Wolfgruber.
Ah, wir können es sogar alle auswendig.
Ja, yeah. Bravo, bravo. Ja,
bei
genau.
Fünf geht's.
Ja, genau. Genau.
Gut, und, dass er keine Big Band gegründet hat.
Und Joachim Kühn ist der Motor, das kann man schon auf jeden Fall sagen, für diese Aufnahme. Denn alle Stücke, die darauf sind, und es sind 7 neue Kompositionen von ihm, stammen von ihm. Und er hat sich auch überlegt, dass er wahnsinnig gerne ein Album aufnehmen möchte. Das hat er schon im Jahr 2024, glaube ich, getan, wo er sagte, er möchte unbedingt eine Trompete dabei haben und er möchte unbedingt Marimba dabei haben. Mit der Marimba, das war relativ leicht, weil er den Marimba-Spieler aus seiner Wahlheimat, der Insel Ibiza, kennt. Andres Coll, ein junger Mann, ich glaube, geboren im Jahr, lass mich mal nicht lügen.
2000.
Ja, und genau dieser Andres Coll ist jemand, mit dem er schon unheimlich oft gejammt hat. Ja, da bei sich zu Hause, ne, der ist da irgendwann mal aufgetaucht und die kannten sich schon. Also der war gesetzt. Aber dass zum Beispiel jetzt Jakob Bentsch, der hier im Süddeutschen, stammend aus Baden-Württemberg, aber auch situiert in München, ja ein unfassbarer Jungstar geworden ist und er ist ja noch eine Ecke jünger, er ist ja erst im Jahr 2003 geboren tatsächlich, dass der nun dazugekommen ist, da hat es schon noch ein bisschen was dazu gebraucht und ich glaube, da darfst du dir ruhig den Schuh anziehen, Roland, dass du da ein bisschen dran beteiligt warst, oder?
Ja, ich saß vor 1,5, 2 Jahren mit Joachim Kühn zusammen, er war in München aus privaten Gründen und wir haben uns getroffen in dem Hotelfoyer, wo er abgestiegen war und dann sagte er eben, er möchte wahnsinnig gern mit einem jungen Trompeter was machen und ob ich einen wüsste. Und dann habe ich eben gesagt, hör dir doch mal den Jakob Bentsch an. Dann haben wir ein Video rausgesucht und Joachim Kühn sagte schon nach wenigen Tönen, den brauche ich, der spielt genauso, wie ich es möchte. Er war sofort begeistert und auf Anhieb. Und dann stellte er auch wirklich wenige Tage später den Kontakt her.
Und dann kamen,
vielen Dank.
Ja, absolut. Dann kamen eben auch 2 Münchner Musiker noch mit dazu, Nils Kugelmann und Sebastian Wolfgruber, die ja für sich genommen schon im Trio vom Nils zusammenspielen. Und das war dann so ein bisschen, man ist beim selben Label unterwegs, man lernt sich kennen und sofort funkt es und dann sind die zusammen, ja, und machen diese Wahnsinnsmusik. Und man muss ja sagen, dass wirklich... Also gerade jetzt Nils, Sebastian Wolfgruber, Jakob Bentsch sind die up-and-coming jungen Stars der deutschen und ich finde eigentlich internationalen Jazzszene. Also die sind auf dem Weg, haben Debütalben, auch schon 2. Album rausgebracht, sind unterwegs mit verschiedenen Bands, aber konzentrieren sich eben auch ganz stark immer, wie soll ich sagen, auf das musikalische Schaffen auch, Komposition, was Neues, was Eigenes an den Start zu bekommen. Und das jetzt zusammengenommen mit Joachim Kühn, 1944 in Leipzig geboren, also jetzt 82 Jahre alt. Ein Typ, sein älterer Bruder, 15 Jahre älter, Rolf Kühn, hat ihn quasi an den Jazz herangebracht im Kindesalter. Er war zunächst in der DDR noch und hat dann den Weg ganz früh hier rüber geschafft. Ich glaube 1966 kam er in den Westen und ist sofort quasi empfangen worden. Ja? Sein Bruder hat ihn nach New York mitgenommen. Er hat in Frankreich gespielt. Er hat mit Jean-Luc Ponty gleich gespielt. Er hat mit Daniel Humer und
Jean-François Jenny Clark,
ein ganz lange Trio. Das Trio gehabt. Er hat wirklich in seiner Laufbahn wahnsinnig viel Unterschiedliches gemacht. Er hat mit Ornette Coleman zusammengespielt. Er hat mit Majid Beckers und Ramon Lopez nordafrikanische Musik ergründet. Er hat mit Michael Wolny ein unfassbar gutes Klavierduo gehabt. Also er war immer in Bewegung mit zum Teil auch ganz unterschiedlichen stilistischen Ansätzen. So. Und er war dabei immer typisch und ist es jetzt auch. Joachim Kühn.
Ja. Und es ist so interessant, wenn du jetzt gerade so die Jahreszahlen sagst, es ist total sinnvoll und ganz logisch, dass Joachim Kühn jetzt mit ganz jungen Musikern zusammenarbeiten möchte, weil das ihm in seinem Leben genauso passiert ist.
Genau.
Und das ist auch das Spannende. Eigentlich spielt der Jahrgang keine Rolle. Es ist schon die innere und die mentale Einstellung zu einer Musik, ob die jetzt jung, frisch und mitreißend oder altbacken klingt.
Ja. Und es war ja auch bei seinem Bruder Rolf Kühn so, dass Rolf Kühn ja bis zuletzt mit jungen und immer jüngeren Musikerinnen und Musikern zusammengespielt hat. Aber nicht, weil sie jünger waren, sondern weil sie etwas zu bieten hatten in diesem Jungsein an wirklicher künstlerischer Kompetenz und an einer Energie und natürlich an einer Virtuosität. Und das werden wir jetzt gleich nochmal hören. Denn jetzt haben wir viel gesprochen, aber es gibt halt doch auch viel zu sagen über die Geschichte, oder? Und ich würde euch gern noch eins von den ruhigeren Stücken mit auf den Weg geben und Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt also Entspannung, aber mit absolut gespitzten Ohren, ja, so für einen Titel, der heißt Prof. Stief. Ich weiß nicht, ob das ein Professor ist und eine Abkürzung für jemanden, ich weiß es nicht. Das ist ein Geheimnis von Joachim Kühn. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, dass einer von uns an irgendeiner Bar nochmal mit ihm darüber sprechen kann und er es verrät. Prof. Stief, Joachim Kühn und seine, so heißt auch die CD, Young Lions. Hören wir Gutes und reden darüber. Und das war Joachim Kühn mit den Young Lions. Das sind der Trompeter Jakob Bentsch, der Marimba-Spieler Andres Koll, der Bassist Nils Kugelmann und der Schlagzeuger Sebastian Wolf Gruber. Prof. Stief hieß dieses Stück. Und das erste, das wir gehört haben in dieser Sendung, übrigens trug den Titel Slick Stuff. Und jetzt geht's weiter mit meinem Kollegen Roland Spiegel, der uns auch was ganz Geheimes mitgebracht hat.
Ja, und wir bleiben zunächst ruhig, aber auf völlig andere Art. Ja, wenn es besonders schön ist, muss man manchmal ausblenden. Das ist unser aller Leid.
Oder wenn es bluesig wird. Bluesig, genau.
Ja, Beate Samson, Uli Habersitzer, was habt ihr denn gehört?
Also ich hatte was gehört, was die Intro zu diesem Bluesstück jetzt dann war, das ganz klassisch orientiert war und wo ich dann auch dachte, wird hier vielleicht sogar auch ein Stück zitiert, das man kennen müsste, ein klassisches Stück, Gitarre, Bass, Frauengesang, eine Frau und Bassklarinette, oder? War das was?
Ich würde sagen, Baritonsaxophon.
Baritonsaxophon, ja, stimmt, Baritonsaxophon, stimmt, ja. Ja, schlechte Ohren hat die Frau Samson.
Ja.
Genau, ein Baritonsaxophon. Ja, und das war so ganz abgezirkelt, dieser Anfang. Und der war mir persönlich einfach auch dann auf Dauer ein bisschen statisch sozusagen. Und auch so, dass ich beim Gesang das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch. Also so, ja, das war so für mich das Ding, das war, um es eben ganz naturalistisch zu singen, nicht locker genug, ja, und um es quasi etwas noch klassischer zu singen, eben nicht klassisch genug. Also so, ja, also irgendwie. Und dann der Übergang in diesen bluesigen Teil mit sofort der Bedienung des Blues-Klischees in der Gesangsfarbe sozusagen, das war für mich dann einfach komisch, weil das war für mich nicht aus einem Guss sozusagen. Also ich habe den Guss nicht zusammengebracht. Jetzt kann man sagen, klar war das nicht aus einem Guss, wie sollte das aus einem Guss sein? Aber irgendwie ist es dann was, was ich dann ein bisschen erwarte, weil sonst kommt es mir so ein bisschen aneinander geklebt vor. Also das war jetzt mein Eindruck. Ganz ehrlich.
Es ist total interessant, weil ich habe es ganz anders gehört, weil ich die ganze Zeit immer gerätselt habe, wer hier spielt und wer hier singt, und habe sozusagen gar nicht die Möglichkeit gehabt, so analytisch einzutauchen. Deswegen finde ich das total beachtenswert.
Ja, davon habe ich mich gleich freigemacht, weil ich es nicht wusste.
Ja, ich habe immer dann gedacht, was kann denn das für eine Besetzung sein? Ja. Jetzt habe ich irgendwie gerätselt. Vielleicht ist es auch so, dass wir eigentlich ein Trio gehört haben und die Gesangsstimme kommt von der Bassistin oder Gitarristin. Aber, und dann habe ich gedacht, welche Band ist denn mit Bariton, Saxophon, Kontrabass, Gitarre, Gesang? Boah, ich bin ganz anders irgendwie in die Hörsituation reingegangen. Ich rätsel immer noch und ich freue mich, wenn der Roland uns sagt, was wir da gehört haben. Ja.
Sollen wir noch was anhören und es dann auflösen?
Wenn es hilft.
Ja. Ich glaube, das hilft. Und vielleicht ist es ganz interessant, noch eine andere Facette zu hören, ein anderes musikalisches Bauwerk zu erkunden. Das nächste Stück.
Für jeden Künstler. Thank you.
Ja, das war ein Stück mit dem sehr poetischen Titel Hausbau. Ja. Beate, Olli, eure Eindrücke.
Wie soll ich sagen? Also bei mir ist es so, dass mein Lieblingsinstrument in dieser Aufnahme ist eindeutig die Gitarre. Ja, so. Da stehe ich total auf den Sound. Das mag ich, was da gespielt wird und so weiter. Und mit dem Ganzen in sich genommen, das auch schön gebaut ist, ja, in diesem Falle so, da werde ich nicht so richtig warm. Ja, also so. Auch mit diesem Text nicht. Was ist das für eine, quasi, das ist eine Erörterung, Kunst, Handwerk, ja, Handwerk, Kunst, was ist was und so weiter.
Das kommt dem schon mal sehr nahe.
Ja, ja, und dann fragt man sich, okay, von wem ist jetzt der Text, was wird da rezitiert? Ist das jetzt eine CD oder eine Einspielung, wo es auch darum geht, also bestimmte Texte mit musikalischem Leben zu erfüllen? Dann am Ende spricht sie noch irgendwas, was man dann nicht versteht und so weiter. Das sind alles so Dinge, wo ich sage so, hä, okay, was ist das jetzt? Also für mich wirkt es ein bisschen, oh, das ist jetzt echt hart, aber so ein bisschen gewollt und gekünstelt. Ich werde nicht warm damit. Ist, bin ich alleine jetzt nur. Ja, so. Ja.
Also ich höre das auch jetzt wahrscheinlich nicht mit größter Entspannung, sage ich jetzt mal.
Man muss ja nicht immer entspannt sein. Ich bin es ja auch nicht.
Also es ist auch so ein bisschen, ja, ich fremdel auch noch ein bisschen.
Ja, wir fremdeln.
Und es ist aber so, dass ich immer noch dran hänge, wer da spielt, was natürlich auch nichts ändert dran, ob jetzt mir die Musik gefällt oder nicht.
Eben.
Ich finde die Besetzung einfach interessant. So, das ist irgendwie spannend, sowas mit einem tiefen Blasinstrument, eher hohe Stimme, dann quasi Gitarre als Harmonieinstrument und Kontrabass, kein Schlagzeug. Irgendwie, es ist unkonventionell. Aber ich will jetzt wissen, wer da spielt. Fertig. Ja. Also dann kann ich dazu eine Nähe aufbauen.
Wer schafft es, die Bassklarinette so zu spielen, dass sie klingt wie ein Bariton-Saxophon?
Genau. Das sage ich euch gleich. Das ganze Projekt heißt Bauhaus-Kapellentraum.
Okay.
Ah, dahinter stehen die Sängerin Jacobin Flassmann, die aus Amsterdam stammt, dann die Bariton-Saxophonistin Almut Schlichting, der Gitarrist Daniel Mayer und der Kontrabassist Sven Hinze. Also zum Beispiel Almut Schlichting und Sven Hinze kennt man aus dem Duo Subsystem und die Almut Schlichting auch aus der Insomnia Brass Band. Mhm. Und die haben 2019 ein Projekt gegründet zum 100. Geburtstag des Bauhauses. Und Bauhaus war ja eine 1919 in Weimar gegründete Kunstschule, und zwar von Walter Gropius, dem Architekten gegründete Kunstschule, die sich die Zusammenführung von Kunst und Handwerk zum Ziel genommen hat. Das Bauhaus existierte eigentlich genau parallel zur Weimarer Republik von 1919 bis 1933 und war auch so angelegt, dass es sehr international orientiert war, und zwar Absage an die nationale Orientierung, denn die wichtigsten Figuren des Bauhauses kamen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Das allererste Stück, das wir hörten, hieß zum Beispiel Feiningers Theme. Feininger war Lionel Feininger, ein deutsch-amerikanischer Künstler, der von Walter Gropius zum ersten Meister des Bauhauses berufen worden war. Also die sprachen von Meistern und Gesellen und eben nicht von Künstlern, einfach um die Kunst auf den Boden auch des Alltäglichen zurückzuholen. Und es gab offenbar bei Festen der Institution Bauhaus damals eine legendäre Kapelle, von der es keine Aufnahmen gibt, aber die eine dadaistisch inspirierte, spontane Musik gespielt hat, die irgendwann auch eine besondere Nähe zum Jazz hatte. Und das ist die Idee, die hinter dieser Musik steckt. Der Text, den wir gerade gehört haben, war das sogenannte Bauhaus-Manifest, also das Programm, das Walter Gropius schrieb zur Zielrichtung des Bauhauses in Weimar, und zwar im April 1919. Das war dieser Text, der hier natürlich sehr ironisch eingefärbt war, aber letzten Endes nicht ironisch gemeint war, weil die wollen ja eigentlich nicht konterkarieren, was das Bauhaus vorhatte, aber einfach spielerisch damit umgehen und dadaistisch damit umgehen. Und mir hat es so gefallen, denn die ganzen Brüche, die in der Musik sind, kommen natürlich aus diesem dadaistischen Erbe.
Ja, also um quasi den Einstieg oder die innere Annäherung an diese Musik zu befördern, ist natürlich genau das sehr wichtig. Also, dass man diesen Überbau kennt, ja, sozusagen. Weil dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Dann wäre das so für mich, ich höre mir das an und währenddessen befasse ich mich auch zum Beispiel mit der Geschichte des Bauhaus. Ja. Ich gucke mir dann die Wikipedia-Einträge an und schaue, was war da eigentlich los und so weiter. Aber so für sich genommen, pur rein musikalisch, habe ich diesen Einstieg, ihr wisst es, nicht gefunden. Ja, so.
Ich finde auch, es ist ganz interessant zu wissen, wo das Ganze herkommt und wo es hin will, so ein bisschen, weil ich dann auch das, wie soll ich sagen, dieses bisschen harsche und eher trockene, auch Theoriekonzept dahinter, auch in der Musik viel, viel mehr wahrnehme oder die Musik auch viel mehr als augenzwinkernd dem gegenüber ansehen kann. Genau. Also das stimmt schon. Da finde ich jetzt wirklich gut zu wissen, was dahinter steckt, weil ich dann mich der Musik anders nähern kann.
Genau, die normale Hörsituation ist natürlich schon, dass man erstmal nur die Musik wahrnimmt, gerade wenn man es vielleicht online hört über
eine
Quelle.
Ja, absolut.
Und das kann natürlich auch passieren, dass man dann die Chance verpasst, sich damit zu befassen.
Es ist aber auch so, ich denke mir, so ein Programm ist live auch nochmal was ganz anderes. Ich stelle mir Bühnenansagen, also gerade auch Almut Schlichting und so weiter, davor, wo man quasi nochmal dahin kommt an die Geschichte, auch den Humor, den sie, also so wie ich sie kenne, ja auch ganz stark hat, wenn sie als Bühnenpersönlichkeit unterwegs ist und so weiter. Und dann, glaube ich, ist es nochmal anders. Ja,
ja, ich hatte großes Vergnügen dabei und was mir natürlich Spaß gemacht hat, war, anhand der Titel zu recherchieren, was damit gemeint ist. Weil ich hatte nicht sofort die Information parat, dass der Text, den wir vorhin gehört haben, der des Bauhaus-Manifests ist. Aber man spürt natürlich, das kann eigentlich kein heutiger Text sein. Und dann begibt man sich auf Spurensuche. Und ich fand es so ein schönes Abenteuer, als ich diese CD gehört habe, dass ich mir dachte, mal schauen, was ihr mit dem Abenteuer anfangt, wenn ich es euch weitergebe.
Ja, und wir sind solche Luschen. Wir steigen nicht richtig ein. Oh.
Genau. Ja, das ist aber es ist interessant, weil Wahrnehmung von Musik immer auch davon abhängt, wie viel man darüber weiß oder wie viel man nicht weiß. Ich habe ein Stück noch ausgesucht. Da geht es um Teppiche, beziehungsweise darum, dass eine Weberei eine der produktivsten Werkstätten des Bauhauses war. Und dieses Stück heißt Carpet Celebration.
Ich webe, ich webe. Farbe, Muster, Form und Klang. Ich webe, ich webe. Den ganzen Winter lang. Ich webe, ich webe. Den ganzen Winter lang. Ich webe, ich webe. Den Teppich für den Bauhausbau. Ich webe, am Tage und im Traum. Ich webe, ich webe.
Ja, das Weben von Tönen, von Gedanken, von Kunst. Das Stück hieß Carpet Celebration und stammte von dem Album Bauhaus Kapellentraum aus dem Label Tiger Moon Records, unter anderem mit Baritonsaxophonistin Almut Schlichting und Sängerin Jakobin Flassmann.
Ja, und wir hören Gutes und reden darüber. Und jetzt kommt eine Musik, die habe ich ausgesucht. Und da ist viel ähnlich, aber auch viel anders. Wir hören es einfach mal an. Ja, ganz andere Musik und eine andere Sprache. Was habt ihr gehört?
Also ein sehr schönes Lied, eine innige Bitte, nicht alleine gelassen zu werden, mein Engel, lass mich nicht allein, du kannst mich nicht alleine zurücklassen. Und eine Stimme, die für mich eigentlich wie eine Folkstimme ist, eine ganz berührende Stimme, die aus der Folkmusik stammen könnte. Die Instrumente dazu, die sind jetzt teilweise wieder entfallen. Es war auf jeden Fall eine Gitarre dabei, mindestens ein Bass, und den Rest überlasse ich der Beate.
Ich habe noch ein Schlagzeug gehört. Genau, also dieses Italienisch, das da gesungen wurde, ich glaube nicht, dass sie eine Muttersprachlerin ist. Also so klang es nicht. Von der Auswahl her würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ein Stück, das man ein traditionell italienisches Stück nennen könnte. Wenn es so wäre, würde das ganz gut zum Konzept passen der vielen Alben, die Elina Duni gemacht hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Elina Duni gewesen sein sollte, hätte sie für mich etwas anders geklungen als viele, viele andere Male, die ich sie schon gehört habe. Deswegen würde
also
ich
denken, ja, wir vielleicht nicht. Einfach nicht in die Richtung
da denken
weiter.
Wir einfach nicht in die Richtung, aber ich sage eben, dann ist es für mich vielleicht eine Elina Duni Apologetin, ja, so, die hier am Werk ist, ja, so. Aber ich wüsste nicht, wer es sein sollte.
Ich sage euch jetzt was.
Sag uns was.
Ihr habt diese Sängerin beide schon gehört.
Ach, Herr Jesus.
Live in einem umjubelten Konzert im Prinzregententheater in München. Und zwar heißt die Sängerin
Joshua Redman damals.
Gabrielle Cavazza. Und
Alter.
Sie ist quasi eine Entdeckung von Saxophonist Joshua Redman. Yeah. Sie war vorher schon aktiv, also ganz kurz, am 5. Juli 1994 in San Diego geboren, hat italienische Wurzeln. Mhm. Also es ist, wie auch immer, schon ein bisschen ein Teil ihrer Muttersprache oder wie auch immer. Und das war ein Stück von dem italienischen Cantautore Luigi Tenco. Im Original heißt es Angela. Und sie macht hier Angelo draus. Aha. Es ist aber lustig, weil er singt Angela, Angela, Angelo mio. Also Angela, Angela, Angela,
mein Engel.
Und sie singt natürlich dreimal den Angelo. Also man weiß nicht,
was heißt
ist es jetzt dreimal der Engel oder ist es der Angelo?
Das ist ja auch das Reizvolle, dass es nicht genau
eben ein Lied, in dem es darum geht, dass es sehr schade ist, dass heute Abend im Abschied genommen wird. Und ziemlich düster wird das Lied deshalb, wenn man hört, dass Luigi Tenco sich im jungen Alter von nicht mal 30 Jahren
das Leben genommen hat.
Und zwar nachdem er beim Sanremo Festival nicht ins Finale gekommen ist. Er hat das Lied weit vorher geschrieben, aber nichtsdestotrotz kennt man diese Geschichte, kriegt das Ganze so eine Düsternis noch dazu.
Stellt auch die Institution von Wettbewerben in Frage.
Ja, das ist viel zu diskutieren.
Weites Feld, ja.
Interessanterweise, Gabrielle Cavazza nennt ihr Album Diavola. Und so heißt auch ein Stück, dieses Stück, also Diavola, ist viel positiver als
die
das
Teufelin,
Stück Angelo.
Echt,
also es ist sehr, ein sehr interessantes Spiel mit diesen beiden Punkten. Und mich hat es total fasziniert. Mich hat damals es schon fasziniert, als sie im Jahr 2023 zu hören war auf dem Album Where Are We von Joshua Redman, wo sie einige Stücke gesungen hat. Und jetzt ist bei Blue Note Records ihr Debütalbum erschienen mit so, ja, ich würde mal sagen, einigermaßen renommierten Musikern wie Larry Grenadier am Kontrabass, den wir hier gerade gehört haben, Brian Blade am Schlagzeug und Jeff Parker hat hier Gitarre gespielt und Pianist Paul Cornish war hier mit dabei, der in Joshua Redmans Tourband dabei ist. Mhm. Und bei zwei Stücken ist Joshua Redman auch dabei. Es sind fast alles Songs von anderen Leuten. Es gibt zwei Stücke, die Gabrielle Cavazza komponiert hat, beziehungsweise den Text dazu geschrieben hat. Aber ich finde, sie hat einfach eine unglaublich tolle Art, Stimmungen von Stücken rüberzubringen und so eine Atmosphäre zu kreieren. Auch zum Beispiel hier jetzt gerade am Anfang in diesem Bass-Solo war ihr Mikrofon meiner Meinung nach immer schon auf und man hat sie atmen beziehungsweise Mundgeräusche von ihr gehört. Und das ist sowas, ich habe immer das Gefühl, wenn ich ihre Stimme höre, sie flüstert mir direkt ins Ohr. Und das ist was ganz Besonderes für mich.
Also die Erinnerung von damals im Prinzregententheater ist auch noch die an eine Stimme, die auch mit einer gewissen Gebrochenheit in der Stimme spielen kann. Also ich würde es vielleicht nicht mal spielen nennen, sondern das gehört auch zu der Stimme oder gehörte damals zu der Stimme dazu. Ich bin jetzt gespannt. In diesem Stück habe ich das nicht so stark gehört. Ist das etwas, wo du sagst, ja, da gibt es ein Wiedererkennen zu dem?
Interessanterweise fand ich, dass es in diesem Stück für mich schon da ist, durch diese düstere Erzählweise über ein Stück, das von einem Engel handelt, aber natürlich geht es auch um Abschied. Also es ist irgendwie so, für mich spiegelt ihre Stimme die eine Vieldeutigkeit wieder. Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht so stark wie in dem Konzert damals, dass man so das Gefühl hat, sie drückt so ganz stark emotional auf die Tube oder versucht, die Emotion so ganz stark zu unterstreichen. Aber es funktioniert für mich auf dem Album trotzdem, also auch in den Studioversionen.
Und die Diavola, was hat sie so alles im Repertoire? Also welche Stücke hat sie zusammengesammelt für das Album?
Ja, total spannend. Es gibt zum Beispiel Prisoner of Love, ganz bekanntes Stück, das auch Ray Charles gesungen hat. Es gibt ein Barry Manilow-Stück, Could It Be Magic? Okay. Und wir werden jetzt am Ende noch Raindrops Keep Falling on My Head.
Oh, da bin ich gespannt.
Und zwar mit Joshua Radman am Tenorsaxophon.
Ja, ein super Stück. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Version.
Ja, ich auch.
Und wir verabschieden uns und wir sind
Roland Spiegel,
Ulrich Habersetzer und
Beate Samson
und Viola Hamanns in der Technik.
Die nächste Ausgabe von Hören wir Gutes und reden darüber hier im ARD Spotlight, die gibt es dann wieder am 22. Juni. Da sind wir wieder für Sie da.
Und der direkte Draht zu uns ist jazz@ard.de. Wir freuen uns über Nachrichten. Ja, und jetzt noch viel Vergnügen mit Gabriel Cavassa und Raindrops Keep Falling on My Head.
Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit, no. Raindrops keep falling on my head, they keep falling, so I just dimmy, so I'm talking to the sun. I told him I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. No, raindrops keep falling on my head, they keep falling, but there's one thing that I know. The blues they sent to meet me won't defeat me. This I know, happiness will come to meet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, no. I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Da 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 da.